Willkommen bei She Leads Both, Familie und Ambition, dem Podcast für Klarheit, Mut und mentale Stärke. Für Frauen mit Familie, die mehr wollen, im Job, im Business und im Leben. Ich bin Jasmin, Mama, Wegbegleiterin, Mutmacherin für Frauen mit Familie und Ambition und Gastgeberin dieses Podcasts. Hier bekommst du echte Geschichten, ehrliche Impulse und Motivation für deinen nächsten Schritt. Schön, dass du da bist. Lass uns loslegen.
Jawohl, wir sind online und ich habe heute wieder eine ganz, ganz tolle Frau bei mir bei She Leads Both, dem Podcast für Familie und Ambition. Und heute habe ich bei mir Bianca Leitz. Sie ist Mentalarchitektin, Coach für mentale Gesundheit, psychologische Management-Trainerin und Mutter natürlich eines Sohnes, der im Teenager-Alter ist. Und Bianca, nach einem arbeitsbedingten Burnout hat sie ihr Leben neu ausgerichtet und unterstützt heute Frauen dabei, mentale Stärke aufzubauen und gesund mit Belastungen des Alltags, Stichwort Mental Load, umzugehen. Neben ihrem Business arbeitet sie weiterhin in Teilzeit als Architektin und kennt den Spagat zwischen Job, Selbstständigkeit und Familie aus eigener Erfahrung. Gerade deshalb ist ihr Blick so wertvoll. Sie weiß, wie es ist, gleichzeitig beruflich Verantwortung zu tragen, ein Herzensprojekt aufzubauen und für den eigenen Sohn da zu sein. Im Gespräch geht es um ihre persönliche Geschichte, die Balance zwischen Arbeit und Familie sowie um konkrete Ansätze, wie wir unsere mentale Gesundheit im Alltag schützen können. Liebe Bianca, das ist dein Applaus. Herzlich willkommen!
Hallo, ich freue mich.
Schön, dass du da bist.
Ich mich Bianca, auch.
Möchtest du dich vielleicht gleich mal vorstellen? Wer bist du so als Frau, Coach, Mama? Ganz schön viele Rollen übrigens. Und wie würdest du dich denn selbst beschreiben?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Du hast mir die Fragen ja mal vorher so ein bisschen geschickt und da habe ich tatsächlich sehr lange drüber nachgedacht, wenn man sich mich so selbst beschreiben soll, wie macht man denn das? Aber im Grunde ist das eine der essentiellsten Fragen im Coaching, also wer bin ich und wie möchte ich sein? Also von daher, als Frau, ich bin freundlich, groß, also wenn ich mit dem Aussehen anfange, fangen wir mal damit an, ich bin 1,83 groß, ich bin blond, wie man sieht, ich habe blaue Augen und diese Größe macht schon immer, dass ich in allem auffalle, ob ich jetzt will oder nicht, ich bin immer präsent und das habe ich dann tatsächlich auch irgendwann, glaube ich, zu einer Marke gemacht. Ich bin freundlich, das heißt, ich schenke jedem, den ich sehe, eigentlich ein Lächeln. Also wenn ich über die Straße gehe und Menschen sehe, dann schenke ich jedem ein Lächeln, weil das einfach schön ist, wenn man dann auch eins zurückbekommt. Das ist natürlich der egoistische Teil daran. Aber zum anderen ist es einfach schön, mit Freundlichkeit durchs Leben zu gehen. Das ist mir tatsächlich besonders wichtig. Und wenn ich mich sonst so beschreiben sollte, versuche sehr meine Werte zu leben, nachdem ich, was du ja schon so ein bisschen angedeutet hast, worüber wir ja heute auch reden, schon einiges durch habe, wirklich auch diese Werte zu leben. Also ich versuche gelassen zu sein, weil ich ein sehr temperamentvoller Mensch bin und auch gern mal an die Decke gehe, mich schnell aufrege oder aufgeregt habe. Mittlerweile habe ich das ganz gut tatsächlich verändert. Für mich ist wichtig, zuversichtlich in die Welt zu gucken. Also ich bin schon immer positiv denkend gewesen, obwohl mir schon auch viele Schicksalsschläge im Leben über den Weg gelaufen sind, versuche ich allem was Positives abzugewinnen. Das ist eine meiner großen Stärken und das geht auch, glaube ich, manchen Menschen einfach auf den Sender, wenn ich mit ihnen rede und sie mir was erzählen und einfach nur ihr Herz ausschütten wollen und sagen, ja, aber guck mal, da kannst du doch, das ist doch total gut. Und dann so, oh, geh weg, ich will einfach nur mal meinen Müll abladen. und Vertrauen und Ehrlichkeit, das sind so Sachen. Und Respekt ist ein ganz großes Thema für mich, insbesondere Respekt gegenüber Frauen. Und wenn man, auch wenn ich schlecht, wenn ich respektlos behandelt werde, das ist tatsächlich einer meiner Punkte. Da gehe ich auch gerne nochmal hoch. Ja, also das ist so, Respekt ist für mich eines der wichtigsten Attribute, die man im Leben pflegen sollte. Genau. Ich denke, damit habe ich die Frage vielleicht beantwortet. Wir reden ja jetzt noch ein bisschen weiter. Als Mama kann ich vielleicht noch sagen, ja, liebevoll, verständnisvoll, aber doch auch eine gewisse Strenge im Sinne von, dass es Strukturen gibt, die, also es gibt Rechts- und Linkswände, die werden immer größer bei meinem Sohn, weil der ja jetzt, wie du schon gesagt hast, in der Pubertät ist. Aber trotzdem ist immer noch das hier im Ga ist er so im Gange, sich rechts und links auch anzuecken und zu gucken, wo geht denn noch was und geht da noch ein bisschen mehr und aber da auch dann die Linie zu halten, um halt auch eine gewisse Sicherheit zu bieten.
Spannend. Also bestimmt auch spannend für viele Teenager-Mamas, die das auch so vielleicht handhaben, ne? Also dieses, wenn, wie hast du es so schön ausgedrückt?
Ja, Wände, also im Prinzip eine Rahmenbedingung könnte man sagen, ja. Also, und die aber dann auch zu halten. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man, also ich weiß noch genau, wie es war, so alt zu sein und so, und, was weiß ich. Und dieses Handeln um die Uhrzeit zum Beispiel abends, wann muss ich zu Hause sein oder so. Da ist er schon ganz groß dabei. Irgendwie, man sagt, kann ja 5 Minuten länger und warum muss ich eigentlich nach Hause und die anderen dürfen noch und so. Also, ja, das weiß ich schon auch noch. Ich habe das ja genauso. Alle anderen dürfen, nur ich nicht.
Ja, cool. Da hast du ja schon ein bisschen was beschrieben, als ich sage mal mit den vielen Rollen, die du gleichzeitig hältst, als Frau, als Coach, als Mama, als, ich würde auch sagen, als Ehefrau hast du noch ausgelassen. Wie würdest du dich da beschreiben?
Wie würde ich mich als Ehefrau beschreiben? Ich bin der Support ganz oft. Also ich spiele schon so ein bisschen diese Rolle, meinem Mann den Rücken frei zu halten. Früher noch mehr. Aber schon auch dieses liebevolle Unterstützen, würde ich schon sagen. Dass wir das auch gerade in den letzten Jahren auch mehr etabliert haben, weniger, dass wir waren viel im Gegeneinander. Also ich habe recht, du hast recht. Also diesen Kampf haben wir ganz viel gespielt. Und das haben wir tatsächlich abgestellt, indem ich aufgehört habe. Manchmal muss einfach nur einer damit aufhören. Und mein Mann ist schon auch manchmal noch so, also weil dieses, wenn ich Recht haben will, hat das ja auch einen Grund, einen psychologischen Grund, ja. Es hat ganz oft was mit dem Selbstwert zu tun, wenn ich Recht haben muss, wenn ich jemanden unbedingt davon überzeugen muss, dass meins das Richtige ist. Mittlerweile kann ich sagen, du bist einfach anderer Meinung und das ist völlig in Ordnung. Und das entspannt schon vieles. Das heißt, wir sind auch da in einem viel respektvolleren Umgang miteinander. Wir versuchen uns gegenseitig den Rücken frei zu halten. Wir sind sehr freiheitsliebend. Das heißt, wir machen auch viel getrennt voneinander. Aber ich glaube, dass wir eigentlich eine ganz gute Basis haben, und so ganz gut durchs Leben kommen. Nach
Das.
15 Jahren oder 16 Jahren? 16 Jahre sogar. Ja.
Eigentlich sind dort eher die Männer diejenigen, wo immer nachdenken, so
Und wir
wie lange
vergessen immer, also den Hochzeitstag kriegen wir gerade noch hin, aber den Tag, an dem wir zusammengekommen sind, den feiern ja auch ganz viele, den vergessen wir immer. Aber beide ist es also
sind wir
okay.
verschieden? Ja, immer zusammen. Punkt. Ja, cool. Dankeschön für diese Ansicht, liebe Bianca. So, jetzt weiß ich ja, dass, um mal back to the roots zum Business zu kommen, dass dein Business auch, oder beziehungsweise, dass du dich ja auch Mentalarchitektin nennst. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil dieser Begriff ist doch ziemlich ungewöhnlich. Und da würde mich mal interessieren, so was bedeutet das eigentlich für mich? Wie bist du da drauf gekommen oder was assoziierst du damit?
Also ich bin bei einem Waldspaziergang da drauf gekommen, mit einer Freundin, haben wir halt so rumgespielt. Ich wollte was haben, was so ein bisschen, ja, was es halt noch nicht gibt. Also es ist so ein, ja, wir haben ein Wort kreiert. Ich glaube, das ist, also ich habe dann nachher mal geguckt, es gibt noch Mentalarchitektur und so. Also ich bin jetzt nicht die Erfinderin dieses Begriffs, um Gottes Willen. Aber dieses Wort für mich war die Verbindung oder ist die Verbindung zwischen dem Neuen und dem Alten. Also Die Architektin, die ich die letzten 25 Jahre bin, und eben die Coachin, die ich jetzt seit 3 Jahren bin. Und das ist die Verbindung beider Welten. Und bei mir steht bei beidem der Kunde oder der Klient im Vordergrund. Also ich habe lange Jahre jetzt Einfamilienhäuser geplant. Also ich habe Familien oder Ehepaare oder Paare dazu verholfen, ihr Traumhaus zu bauen und da irgendwie genau das zu bekommen, was sie sich zum einen leisten und was halt auch geht, und dass sie dann halt am Ende sagen können, ja, das ist genau das, was wir wollen. Und im Coaching ist es im Prinzip das Gleiche, und den Menschen zu helfen, wieder das zu finden, was sie eigentlich, ja, was sie suchen. Und deswegen, also ich bin so ein Helfertyp, das ist immer so, das ist gefährlich, wenn man so ein Helfertyp ist. Das ist mir ja auch so ein bisschen auf die Füße gefallen schon. Aber nichtsdestotrotz ist es mir immer wichtig, dass es allen anderen auch wirklich irgendwie gut geht, dass ich dazu beitragen kann, dass es in der Welt ein Stückchen besser wird. Und deswegen halt, naja, die Architektin baut halt, ne? Ich baue halt eine Welt.
Architektin baut halt, ja, das ist schön. Und dann ist Mentale mit dazu, also ist echt ein sehr, sehr schöner Name.
Danke.
Und jetzt, also ich meine, man kommt doch nicht so von jetzt auf gleich, aber trotzdem so auf Coach und Mental. Magst du vielleicht da mal kurz drauf eingehen? Wie war da deine Geschichte? Also was steckt da noch mit dahinter? Was steckt hinter der Bianca?
Also, ich war 4 Jahre lang Führungskraft bei einem mittelständischen Hausbauunternehmen hier da wo ich wohne, in Bayern. Und habe da die ganze Abteilung geschmissen und habe echt Spaß gehabt, zum einen da mitzugestalten, die Firma mitzugestalten, Dinge zu verändern. Ich hatte ein Team von 14 Mitarbeitern, und man könnte sagen, ich habe Karriere gemacht und habe das, ne, ohne dass ich es wirklich so wirklich drauf angelegt hatte. Und dann kam aber so der Moment, wo sich in der Firma Dinge verändert haben. Wir wurden, oder das, was ich gemacht habe, war auf einmal nicht mehr so wichtig. Und ich habe mich immer mehr reingehängt. Und dann gab es aufgrund der Position durfte ich da mal mit auf so eine Incentive-Reise. Also im Vertrieb darf dann ja immer mal so besondere Reisen unternehmen mit besonderen Sachen. Und dann war ich mit auf dieser Incentive-Reise. Die ging nach Mallorca, und da waren wir in so einem Club. Weiß nicht, kann ich mir gar nicht leisten, ja.
Nach Mallorca, so ein
Robinson
Club.
Club, genau so heißt es. Robinson Club, also war wirklich total
Ah,
schön.
okay.
Wirklich, Und da gab es halt so ein Mental-Coaching, und ich dachte mir so, okay, wusste überhaupt nicht, er hatte da noch nie was mit zu tun, irgendwie wusste gar nicht, was das bedeutet und so, und habe mir gedacht, nur mal gucken, was mich da so trifft. Und ich war so geflasht, das ging 2, 2,5 Tage, und ich war so geflasht von dieser Veranstaltung, von dem, was ich da über mich, über die Welt, über die Sichtweisen, über wie wir uns wahrnehmen, das war mir nicht so klar, ne? Also es war ein Feuerwerk der Erkenntnisse, könnte man mal sagen. Und danach war mir klar, okay, egal was kommt, ich muss das lernen, was der da gemacht hat. Ich will das lernen. Und dann habe ich mich direkt noch auf Mallorca bei dem angemeldet, zu einer Ausbildung beim Thomas Baschab heißt der. Der macht viel so Sport, Mentalcoaching, Fußballmannschaften, auch Bundesliga, Biathlon und so. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht, und so ist das in mein Leben gekommen. Gab dann noch so ein paar Punkte. Und interessanterweise, wie das Leben immer so spielt, das Universum schickt einem ja immer das, was man braucht. Tatsächlich habe ich das in dem Moment auch gebraucht, weil mich dann, also die Veranstaltung war im März, im Juni habe ich mich krank gemeldet mit einem Burnout, und im November ist diese Ausbildung losgegangen. Jetzt darf man ja eigentlich keine Ausbildung machen, während man krank geschrieben ist. Ich habe diese Ausbildung dann aber trotzdem gemacht, weil die, glaube ich, mich gerettet hat. Weil tatsächlich dieses Mental, sich umzustrukturieren und zu lernen, wie man mit Dingen umgehen kann, mit sich selbst auch, über sich selbst so viel zu lernen, das hat mein Leben verändert und hat mich wieder gerade gerückt, wenn man das so nennen möchte.
Okay, ja, weil du hast ja mal kurz was angesprochen, eben, was ich jetzt gerade rausgehört habe, eben Burnout und also wie kam das? Und dann hast du gerade eben angedockt, so dieses, du warst in den Krankenstand und bist dann in diese Ausbildung, die dir geholfen hat. Magst du das irgendwie alles mal kurz erläutern, wie das für dich war oder was da dieser Burnout vielleicht mit dazu getan oder nicht? Also weißt du, was ich meine?
Also dieser Burnout hat sich schon eine ganze Weile vorher angedeutet. Du hast in den Fragen kommt ja auch irgendwie so nochmal, in dem Fragenkatalog war ja auch so ein bisschen was drin. Also wir erzählen jetzt ja einfach mal so ein bisschen. Es hat sich angedeutet in einer akuten Überlastung, dass ich irgendwann ganz oft das Thema hatte, ich habe einen Rechner angehabt und habe gearbeitet den ganzen Tag. Und weil ich mich von allem habe ablenken lassen, habe ich abends den Rechner ausmachen wollen und hatte noch 20 E-Mails offen. Das war für mich eigentlich so der krasseste Moment, wo ich mir dachte, okay, und das ging mir dann wochenlang so. Ich habe also nichts fertig bekommen, habe alles angefangen und das war der Moment, wo ich gedacht, okay, mir geht's überhaupt nicht gut. Und das hat angefangen mit einem, eigentlich nur mit so einer frustrierenden Projektgeschichte in der Arbeit. Also das heißt, wir haben was ausgearbeitet und das ist dann in irgendeine Schublade gewandert und nicht wieder rausgekommen. Aber da war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, da habe ich dann angefangen, ja, Jobannoncen zu suchen, anzuschauen und habe dann gedacht, ach, das woanders ist auch nicht besser. Kannst auch da bleiben, wo du jetzt bist, ne? Da hast du wenigstens alle Freiheiten. Wie man sich immer so den Job dann halt schönredet, die Situation, in der man ist, ne? Man neigt dann ja dazu, das sich schön zu reden und dann ist ja gar nicht so schlimm und du verdienst ja gut Geld und mach da mal weiter. Also habe ich weitergemacht und weiter und weiter und weiter. Und eine Stimme in mir hat dann immer gesagt, also wenn du wirst schon merken, wenn es dann nicht mehr geht und dann hörst du halt auf. Und irgendwann war aber der Punkt tatsächlich dann im Juni, Mai, Juni, da war dann, war dieser Ukraine-Krieg, fing da gerade an. Das heißt, wir sind aus einem Hoch, also die Firma aus einem Hoch, Corona, wir hatten unbändig viele Aufträge, in ein totales Loch gekippt, weil keiner mehr was gekauft hat. Und anstatt, also die Leute haben alle vorher Vollgas gegeben und anstatt, dass er dann die Geschäftsleitung gesagt hat, ja Mensch, super, und ihr kriegt mal einen Bonus oder was auch immer, oder ihr kriegt zumindest mal ein bisschen Zeitausgleich oder was auch immer, kam dann, ne, jetzt müssen wir die Arschbacken zusammenkneifen, weil jetzt ist ja scheiße, weil jetzt wird alles teurer. Also für uns, also die Firma stand wirklich in der Betriebsversammlung und meinte, für uns wird jetzt alles teurer, deswegen müsst ihr jetzt leider auch auf alles verzichten. Und wir so, für uns auch, hallo? Ja, und ich war, wie gesagt, Führungskraft, ja, und ich sollte dann Sachen durchdrücken, die ich mit meinem Gewissen tatsächlich nicht vereinbaren konnte, sowohl bei Bauherren als auch bei meinen Mitarbeitern. Und habe ich gesagt, nee, also das war noch so ein Sargnagel, wenn man das so nennen möchte. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich pack das einfach nicht mehr, ja. Also ich habe dann Symptome auch gehabt. Also es ist jetzt nicht, das eine ist ja die Sache, dass man sagt, okay, der Job taugt mir nicht mehr. Das andere ist aber, dass ich tatsächlich körperlich krank wurde. Also ich habe Herzrasen gehabt, Angstzustände, ich habe innere Unruhe gehabt, Magenprobleme und so weiter. Also ich war dann wirklich krank und dann habe ich mich halt krank gemeldet. Und dachte eigentlich, ich mache jetzt mal 3 Wochen Pause, dann wird das schon wieder, ne? Und dann wurden es 6, dann hatte ich noch 3 Wochen Urlaub, die habe ich noch dran gehängt und dann bin ich eine Woche wieder ins Büro und es war, als würde man mir auf den Knopf drücken, ich war wieder auf 180 innerhalb von einer Sekunde. Also so nur das Gebäude zu betreten, war die Hölle. Und da habe ich gedacht, wofür? Wofür? Ich glaube, jetzt ist der Punkt, ne? Du wirst es merken, wenn es reicht, jetzt reicht's. Und dann bin ich auch nicht wieder hingegangen. Ich habe dann war dann krank, dann habe ich gekündigt und ja, wie gesagt, dann habe ich die Ausbildung noch nebenbei gemacht. Dann war erst die Überlegung, mache ich mich voll selbstständig und ich habe dann aber beschlossen, dass ich nicht in die Falle tappen möchte, dass ich jeden Klienten nehmen muss, der zu mir kommt und damit ich davon leben kann. Und auch alles so tun muss, wie das vielleicht Menschen da draußen tun, mit Marketing-Tools, die es auf Instagram und was weiß ich gibt, irgendwelche kostenlosen Workshops und irgendwelche Bauernfängerei, würde ich das jetzt mal nennen, das war für mich kein Weg. Und dann habe ich gesagt, okay, das will ich nicht. Also werde ich weiterhin in einem Job arbeiten, der mir sozusagen das Grundsätzliche finanziert und alles andere ist nice to have. Und tatsächlich merke ich auch, dass das Coaching an sich mir wichtig ist. Natürlich braucht es einen Energieausgleich, aber gehe nicht davon aus, dass man damit das mega dicke Geld, also ich muss nicht das mega dicke Geld damit verdienen, damit es mich ausfüllt, sagen wir es mal so, ja. Ich glaube, ich möchte Menschen helfen, das ist mein oberstes Ziel. Ja, Frage beantwortet.
Definitiv, hier gibt es doch kein richtig und kein falsch, oder?
Nee, ach so, ja, nee.
Aber dann habe ich trotzdem noch eine Frage an dich. Und zwar, ich meine, du warst ja trotzdem auch weiterhin Mama. Wie ist denn das mit deinem Sohn dann währenddessen gewesen? Was hat er da mitbekommen oder was, ja, wie war das für dich? Weil also ich kann mir nur vorstellen, mit Burnout, wie warst du dann zu Hause? Konntest du da auch nichts machen oder hast du da auch einfach funktioniert oder wie hast du das dann gemacht?
Ich glaube, die Zeit vorm Burnout war schlimmer, also als ich noch gearbeitet habe, sage ich mal, weil ich es keinem recht machen konnte. Also am allerwenigsten natürlich mir, aber weil wir jetzt bei diesen Rollenbildern sind, einmal die Führungskraft, da war ich gut, das hatte ich im Griff, zumindest einen Großteil der Zeit. Aber meine Ehe war tatsächlich eine Katastrophe und auch das mit Jakob. Wir hatten schon auch viel Konflikte. Und ich wusste nicht, woher die kommen. Es hat halt einfach immer nur geknallt. Und ich glaube, das kennen auch viele, dass man so im ständigen Konflikt ist mit dem Kind und man weiß gar nicht warum, aber es ist irgendwie, man kann es auch nicht ändern, aber man ist ständig im Kampf. Und auch, wie gesagt, in der Beziehung war es wirklich, ja, scheiße. Und ich glaube, wenn wir so weitergemacht hätten, wären wir auch nicht mehr zusammen. Einfach von beiden Seiten aus. Und als ich dann im Burnout war, war ich ja zu Hause. Und man muss dazu sagen, ich habe auch wirklich ganz, ganz lange auch in der Krankschreibung nicht loslassen können. Also ich bin schon so ein Unruhegeist, Workaholic würde ich schon sagen. Also ich war wirklich arbeitssüchtig. Und da dann zu sagen, okay, jetzt machst du nichts, ich habe mir halt was anderes gesucht. Dann habe ich halt irgendwie, keine Ahnung, Bücher gelesen. Also ich habe schon was anderes gemacht im Sinne von auch runterkommen. Ich habe mir viel Wissen angelesen und habe mich damit beschäftigt. Aber ich habe trotzdem, weil ich auch, ich habe vor 15 Jahren schon meine Therapie gemacht. Ich wusste auch, wenn du in Depressionen oder so bist, du brauchst Struktur. Wenn du keine Struktur hast, auch wenn du zu Hause bist, dann macht das das Ganze nur noch schlechter. Also habe ich schon versucht, auch immer noch so eine Alltagsstruktur aufrechtzuerhalten. Und für Jakob war das super, weil der zu dem Zeitpunkt in der 5. Klasse, glaube ich, war, fünfte Klasse, ja, ich glaube, 5. oder 6. Klasse. Und da musste er sonst mal in die Mittagsbetreuung und die hat er gehasst. Also er war vorher im Hort in der Grundschule, da war er total gerne. Und da musste er dann in diese Mittagsbetreuung, das war wirklich so ein Kinderparkplatz, könnte man das eher nennen. Also wirklich gut beschäftigt waren die nicht da. Also qualitätsvolle Betreuung sieht anders aus. Und dementsprechend war der froh, weil er dann nach Hause durfte. Und durch das Coaching auch, durch die Ausbildung, habe ich, wie gesagt, meine Sichtweise ja geändert und habe ganz viel dadurch auch den Blick auf Dinge, die ihn betreffen, verändert. Sei es jetzt zum Beispiel Leistung in der Schule. Ja, wie dringend müssen die Hausaufgaben gemacht werden? Wie dringend ist da der Perfektionismus? Wie wichtig sind Schulnoten und so weiter? Also wir haben zum Beispiel irgendwann gar nicht mehr für Schulnoten gelernt, sondern für ein gutes Gefühl, mit dem man in die Prüfung geht. Und ob es dann eine 3 oder eine 1 ist, ist erstmal egal. Hauptsache, er geht da rein und hat ein gutes Gefühl, dass er das kann. Und wenn das dann nur eine 3 ist, dann ist es so. Ja, dann kann das an allem Möglichen liegen, aber nicht unbedingt daran, dass er das nicht weiß, wie es geht. Ja, oder ein Blackout oder es war zu laut oder die Fragen waren blöd oder, ne? Also es liegt nicht nur am Kind, dass
Aber
das eigentlich
eigentlich kann
gut
man ja sagen, das hat dann tatsächlich eure Verbindung eher gestärkt, oder? Also wenn du das.
absolut. Wir haben also in der ganzen, wir als Familie haben uns ganz anders aufgestellt. Und wie gesagt, nur dadurch, als ich diese Dinge für mich verändert habe. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das ist nicht ganz kampflos gelaufen. Ja, also es gab schon viele Konflikte auch mit meinem Mann, weil ich Dinge verändert habe, die ihn betroffen haben. Also in dem Moment, wo ich zu etwas Nein sage, muss das ja jemand anders machen. Also in dem Fall er. Da hat natürlich die Freude strahlend Hurra geschrien und hat gesagt, ach so, ja, na, dann mache ich das halt. Ne? Also das war natürlich schon so nicht ganz ohne das Ganze, da die Strukturen anzupassen und der eine musste ein bisschen hergeben und der andere, ne? Also das ist tatsächlich, und deswegen weiß ich halt, kann ich da ganz gut mich einfühlen. Wenn Klientinnen und Klienten hier sitzen und sagen, ja, das ist irgendwie so schwierig, wenn ich da jetzt mich verändere oder so, da stoße ich die ganze Zeit auf Gegenwehr. Wenn man die ganze Zeit, gerade wenn man diese Helferrolle einnimmt, die ich ja, wie gesagt, auch intus hatte, und dann auf einmal aufhört, Dinge zu übernehmen und immer Ja zu sagen, damit aufhört, dann muss ja jemand anders das, wie gesagt, machen und das stößt erstmal auf Gegenwehr. Warum? Du hast das doch sonst auch gemacht. Was soll das denn jetzt? Ja, das finde ich jetzt blöd oder was auch immer. Also das, wie gesagt, aber es war es wert. Und für ihn, für Jakob war es, mittlerweile ist es so, dass es mir um die Ohren haut, was ich, also immer so, meine Mama, die Mentalcoachin, nee, nee, das ist immer so, er schlägt mich mittlerweile mit meinen eigenen Waffen, mit meinen eigenen Sätzen.
Ja, weil ja die Kinder auch von uns Mamas, also oder auch Papas, aber lernen, ne? Durch das mit Vormachen und auch was wir sagen und alles. Und das unterschätzen immer noch viele, dass wenn du dich wieder änderst, dass dann das Kind sich auch wieder mit ändern könnte, ne? Also so dieses, oder was sagst du dazu?
Absolut, ja. Also das ist wirklich so. Also wenn wir jetzt, ich sag mal, wir diskutieren viel. Mein Mann sagt immer, er diskutiert viel zu viel, aber der ist halt auch eher in dieser Erziehung aufgewachsen. Die Eltern sagen an und dann macht das Kind das. Und ich schon auch, aber ich habe mittlerweile, sag ich halt, er darf, wenn er eine gute Argumentation hat, dann bin ich auch bereit, aus dem Nein ein Ja zu machen. Die muss halt gut sein. Aber das tut er auch und das kann er auch, weil ich möchte, dass er lernt, dass ich nicht die Obrigkeit bin und dass auch wenn jemand, ich sag mal, auch ein Chef nachher oder so was sagt, dass man das durchaus trotzdem in Frage stellen kann und sagen kann, aber das ist doch nicht so schlau, was du da jetzt gerade vorhast, ja? Also und dementsprechend das versuche ich ihm schon beizubringen und wenn wir Konflikte haben, dass ich dann auch, ganz oft bin ich überfordert. Also wie oft sitze ich da und denke mir so, verdammt, was mache ich jetzt? Weil ich kann dir nicht mal mit Fernsehen gucken oder ich nehme dir das Handy weg oder was auch immer. Das ist dem alles wurscht. Der gibt mir das dann sogar hier. Ne, dann überreicht es mir, ne, so in seinem bockigen Teenager-Dasein und dann, du kannst, so nach dem Motto, du kannst mich mal, damit kriegst du mich nicht. Der lässt sich nicht mehr erpressen. Was machst du also? Ja? Und das ist auch gut so, dass er sich nicht mehr erpressen lässt, mal, by the way. Aber so, manchmal ist es ja so die letzte Instanz, die man noch so hat. Und dann bin ich schon überfordert und dann ist es, dann passiert es aber auch oft, dass wenn wir uns dann aussprechen, dass er dann auch sagt, ja, er auch. Also er ist auch in dieser emotionalen Überforderung. Also wir tauschen uns dann auch aus, wie wir uns in der Situation gefühlt haben. Das hab ich früher nie gemacht. Ja, bin interessiert, was das Kind fühlt. Ja, natürlich, das ist das Wichtigste. Ja, wie fühlt sich mein Gegenüber? Aber eben das zu lernen, dass unsere Gefühle das wichtigste Barometer ist und dass wir da viel mehr hinhören dürfen. Das habe ich halt gelernt. Und das, wie gesagt, das auch weitergegeben. Und da, ich hoffe, dass das hängen geblieben ist. Das wird sich dann noch zeigen.
Es war stark, ich sag mal, bei Jungs beziehungsweise angehenden Männern, dass du das auch so vorlebst und weitergibst. Ne? Also es ist ja, ich meine, wir Frauen durften ja noch eher vielleicht fühlen, aber wenn ein Junge geweint hat, dann hieß es, Ma, was hast du denn jetzt? Und so, man weint doch nicht als Junge und Mann beziehungsweise oder so. Also das dann auch noch mehr zu fördern, eben mit den Gefühlen, dass das okay ist oder sogar gewollt ist, finde ich schon toll.
Ja, wobei ich glaube tatsächlich, ja, das ist okay, dass ich das vorlebe, aber tatsächlich wäre da mein Mann wichtiger. Weil
Ja, okay.
als männliches Vorbild wäre er da wichtiger und der tut sich da tatsächlich noch schwer mit irgendwie. Also er öffnet sich dem Ganzen, hat sich komplett gewandelt, aber dass der jetzt vor meinem Kind sagen würde, er fühlt sich so und so, also vor unserem Kind, besser gesagt nicht vor meinem, sondern vor unserem. Da muss noch viel Wasser den Berg runterfließen.
Ja, und trotzdem darf man nicht vergessen, ich meine, du hast angefangen mit einer Veränderung, du zeigst, dass es auch geht, ne? Das ist einfach gedanklich, dass wenn man was vorlebt, was Neues, wenn man gewisse Schritte macht, dass es geht. Und es ist ja trotzdem, dass das Umfeld dann mitmacht. Ich meine, deinen jungen Teenager hast du schon ein bisschen mit drin und dein Mann ist ja auch schon ein bisschen mit drin und ihr arbeitet ja trotzdem als System zusammen und ich glaube schon, dass das dann, dass dich dein Mann auch immer mehr noch öffnen kann. Und ja, kannst mir gerne auf dem Laufenden halten, wie es so in einem
Also
Jahr ausschaut.
mir gegenüber tatsächlich sehr. Also das hat sich komplett gewandelt. Und er guckt jetzt viel mehr hinter seine eigene Fassade. Und früher war es halt, wenn ich dann unsere Konflikte auseinandergefriemelt habe, dann hieß es immer so, oh, musst du immer alles auseinandernehmen, musst du immer alles analysieren, kannst du dich einfach mal stehen lassen. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, wir nehmen das jetzt auseinander. Und er hat jetzt tatsächlich, macht das mittlerweile auch mit sich selbst, sage ich mal. Nicht gern, das ist immer noch so. Aber er macht's. Ja, also.
Gute Dinge wollen Weile haben, immer wieder, Schritt
Absolut.
für Schritt. Und immer
Absolut.
wieder auch loben den Mann.
Mach ich. Fein.
Genau. Ja, Bianca, ich würde gerne nochmal auf dein Business zurückgehen. Wer genau darf, soll sich denn eigentlich bei dir melden? Für wen bist jetzt du genau da? Also wen sprichst du an?
Ich habe vorhin schon gesagt, so mein Steckenpferd sind Frauen. Frauen in die Kraft zu bringen. In dem Fall wahrscheinlich Frauen, die irgendwie berufstätig sind oder die wieder in den Job wollen, die in dieser Mehrfachbelastung, die wir Frauen halt einfach einen von der Gesellschaft her auch aufgedrückt, aufgebürdet bekommen haben. Ich meine, das ist immer so eine Sache, was nehme ich auch an? Kann ich aber auch nur von mir selber sagen, man nimmt ja viel einfach auch unbewusst an. Du hast es gerade gesagt, wir kriegen es vorgelebt. Von unseren Müttern, von Frauen in unserer Umgebung, von den Omas, was weiß ich. Fernseh gucken, die Mama, das Mama-Bild, was man da in der Werbung sieht, das ist eine Katastrophe meiner Meinung nach. Die fröhliche Mama, die in einem picobello geputzten Haus ihren Kindern abends irgendwie kurz vorm Feierabend noch einen Pinguin auf die Nase drückt und sagt hier und sich selbst dann auf die Couch legt und sagt, es ist alles gut. Ja, also ich weiß nicht, wie vielen Müttern es tatsächlich so geht, die arbeiten und mehrere Kinder haben und noch einen Haushalt zu schmeißen haben. Also ich persönlich sitze selten so um 5 Uhr nachmittags auf der Couch.
Ich auch nicht.
Ja, genau. Auch aus meinen eigenen Mustern heraus muss man ehrlicherweise sagen, ich bringe mir das gerade bei, dass ich das durchaus übe, aber ich mache das nicht freiwillig, weil meine Muster innerlich schon auch eher sagen, nee, da gibt es noch das, 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 die To-Do-Liste ist noch endlos, da kann man noch, wie gesagt, Workaholic, ne? Ehrlicherweise muss man auch sagen, diese Sachen, egal was wir jetzt auch im Coaching machen, man bleibt ja, es bleibt ja da. Ja, es ist eine Grundstruktur, die ist immer noch da. Es geht nur darum, sich deren bewusst zu werden und eben damit auch umzugehen. Also die Zielgruppe. Frauen, die halt irgendwie in Mehrfachbelastung sind, die Alltagsheldinnen nenne ich sie gerne, die gerne was verändern möchten, weil sie einfach merken, so kann es nicht weitergehen, so laufe ich in einen Burnout. Ich bin eigentlich fertig. Also alles, was ich tue, läuft nur noch irgendwie so als Aufgabe, egal ob es Spaß machen sollte oder nicht. Selbst, ich sag mal, die lustige Aktivität mit den Kindern am Sonntag ist eher eine Aufgabe als etwas, was ich mit Freude mache oder worauf ich mich freue. Wenn das sozusagen zu einem Zustand wird, der sich etabliert, ne, dass nichts mehr eine Freude macht und man in so einer Monotonie, einer gefühlsmäßigen Monotonie unterwegs ist, dann könnte ich vielleicht helfen, ja, sich das mal anzuschauen, neue Wege zu gehen, wie auch immer. Du hast irgendwo geschrieben, was hat denn Architektur und Mentalcoaching, hat das was gemein? Ja. Also, Architektur und Mentalcoaching haben für mich tatsächlich, fand ich ganz lustig, weil ich irgendwann auch mal überlegt habe. Also, ich habe diese Brücke schon auch schon mal geschlagen. Wenn man ein Haus nimmt, dann hat man ein Fundament, Wände und Innenräume, eine Innenraumgestaltung, Teppiche, Lampen, was weiß ich, große Fenster. Wenn man sich selbst mal anschaut und die Psyche dazu, dann gibt es das Urvertrauen, was wir als Kinder entwickeln. Das wäre das Fundament. Unsere Glaubenssätze, die wir und Erziehung, all das, was wir lernen in der Schule, was uns Menschen vorleben, was wir unterbewusst aufnehmen, das sind unsere Wände, unsere Strukturen, in denen wir uns bewegen. Und das Innenleben, den Innenraum, das ist unsere Gefühlswelt. Und je nachdem, wie unsere Strukturen aufgestellt sind, ob sind die eher positiv, haben die viele Fenster, lassen die viel Licht rein, sind die positiv gestimmt oder sind die eher negativ und ängstlich und kleine Schießscharten, damit da ja keiner reinkommt und so weiter, desto düsterer ist es innen, ja. Und so kann man das schon ganz gut vergleichen. Und im Grunde ist ein Coaching auch nichts anderes, wenn man so will, wie eine Sanierung.
Also, okay, radikal,
Einmal
jawohl,
entkernen und dann
ehrlich,
neu.
ehrlich.
Nein, aber man kann ja auch, das ist aber nur so die Sache, ne? Ist es nur eine kleine Renovierung, da reicht ein kleiner Anstrich und neuer Bodenbelag und dann ist alles gut? Oder man muss halt mal wirklich kernsanieren und man lässt nur noch mal so die Grundstruktur stehen und muss aber wirklich bei allem anfangen. Sowohl beim Urvertrauen wie halt auch eben bei den Glaubenssätzen, dass man da halt den einen oder anderen Glaubenssatz de facto wirklich auch einreißen muss, um was Neues zu etablieren. Das ist tatsächlich, da ist schon ein guter Vergleich da. Also wir gehen nicht mit einem Vorschlaghammer los. Und im Grunde entscheidet ja auch der Klient oder die Klientin selbst, weil der Handwerker an der Stelle ist nämlich die Klientin oder der Klient.
Ja, gut. Also, Bianca ist das Haus da. Also, ihr könnt dann selber entscheiden, ob ihr in Villa seid oder ein Einfamilienhaus oder wie auch immer oder was ihr werden
Einzimmerwohnung,
wollt.
keine Ahnung.
Das ist natürlich auch, ne? Also, ich sag mal, wenn ihr dann renoviert werdet, kann es natürlich auch dann zur Villa werden, je nachdem, wie, ne? Genau. Richtig, richtig cool. Also, ich stelle mich schon vor, wenn ich zu dir kommen würde, ich würde dann in so eine richtig schöne Villa werden, würde ich dann werden wollen. Also, ja. Wünsche denn schon. Einmal alles renovieren bitte und jetzt aber schön glänzen. Kann das
Ja,
natürlich.
ne, die innerliche, dass es innen schön hell ist und gemütlich, passend zum Wetter, damit man nicht frieren muss. Schön mit vielleicht einem Kamin oder so, ja,
Ja,
genau.
genau. Und innerlich das Feuer lodernd und so, ja. Sehr schön. Gut. Und eine Frage habe ich tatsächlich noch. Wo finden dich dann deine zukünftigen Klientinnen oder wie kann man dich finden?
Also ich habe eine Internetseite, da kann man mich finden.
Ja, wäre.
www.biancaleitz.de.
Jawohl, ich verlinke sie dann auch noch in die Shownotes unten, aber du durftest sie gerne jetzt schon mal erwähnen.
Und Instagram, da findet man mich auch. Da bin ich im Moment nicht ganz so aktiv, aber ich bemühe mich da immer wieder was reinzuschreiben, was Schönes. Und da ist die Verbindung at, jetzt muss ich gerade überlegen. Wie heiße ich denn? Bianca Leitz Mental, so heiße ich.
Link auf jeden Fall alles in den Shownotes unten.
Genau,
Genau.
Bianca Leitz Mental heiße ich. Muss ich mal kurz, da hatte
Yes.
ich mal kurz ein Loch. Genau.
Bitte?
Da hatte ich mal kurz ein Loch in meinem Kopf.
Alles gut. Man muss ja nicht alles merken können, sondern man muss nur wissen, wo es steht, oder wie
Aber es
war
ist schon gut, wenn man weiß, wie man heißt.
das? Ja. Dann hätte ich noch trotz alledem zwei Fragen noch. Eine wäre noch, was würdest du denn der damaligen Bianca ins Ohr flüstern, die gerade im Burnout ist? Und wenn du dich jetzt anschaust, was hat sie so für Hoffnung oder was, ja, was möchtest du ihr sagen?
Auch da habe ich eine Weile drüber nachdenken müssen, weil ich ja immer gesagt habe, wenn ich in dem Moment, wo ich in diesem Flow war, ich habe das immer so eine Welle genannt, in der ich schwimme und wenn ich aufhöre zu paddeln, dann gehe ich unter, dann wäre wahrscheinlich wäre es gewesen, hör auf dein Herz, das ruft die ganze Zeit, hör auf. Hör auf damit. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich zu dem Zeitpunkt, da habe ich mir selber nicht vertraut, ob ich mir da selber zugehört hätte. Und ich glaube, dass es vielen so geht. Und da ist es wichtig, hört vielleicht auch dann einfach mal auf euer Außen, wenn Leute sagen, pass auf dich auf, du übernimmst dich. Und dann eben nicht die Stärke zu spielen, zu sagen, nein, das ist alles gut. Ja, weil dieses Weiterlaufen ist mich, also es zuzugeben, ist die wirkliche Stärke, sagen wir es mal so. Weiterzumachen ist eigentlich schwach, weil es ist der vom Muster her der einfachere Weg.
Spannend. Dankeschön fürs Teilen.
Gerne.
Und dann würde ich dich gerne fragen wollen, weil das eben auch des Öfteren in meinem Podcast vorkommt, wo ich die Gäste frage, was würdest du denn einer Mama raten, die auch mehr im Leben will, also sprich, die auch ein eigenes Business starten will? Was würdest du ihr am Anfang raten oder auf was soll sie achten? Oder was möchtest du ihr mitgeben?
Alles ist erlaubt. Vergiss Konventionen oder solche Sätze wie, das macht man so oder das macht man so nicht. Hör auf dein Herz und vergiss nicht, jeden Tag für dich zu sorgen. Das hat die oberste Priorität, weil du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Egal wie erfolgreich oder unerfolgreich, was auch immer Erfolg sein mag, das wäre dann eine philosophische Frage, was auch immer dein Erfolg dann bringt, ist nichts wert, wenn du dabei drauf gehst. Also das Wichtigste ist, dass du dich selbst erhältst. Das ist der wirkliche Erfolg.
Das ist ein sehr, sehr schöner Satz, weil bei allem, was du machst oder gibst, musst du ja trotzdem irgendwo immer auf dich gucken, ne? Habe ich das
Ja,
richtig verstanden?
absolut, ja. Du musst immer, also du bist die oberste Priorität, das war das wichtigste Learning. Du bist die oberste, also ich bin die wichtigste, das Wichtige, der wichtigste Teil in meinem System. Egal, was ich an Arbeit und Energie in alles gesteckt habe, was ich gemacht habe, in dem Moment, wo ich umkippe, also sprich in dem Fall dann den Burnout, ich bin ja noch gut davon gekommen. Wenn du, es gibt ja andere Stresserkrankungen, ja, bis hin zu Krebs, da fällst du wirklich aus. Wenn ich also ausfalle in meinem System, dann funktioniert das System nicht mehr. Und das vergessen wir gerne. Und wir brauchen erst diese Krankheit, die uns daran erinnert, dass wir irgendwie mal auf die Bremse treten müssen, dürfen, wie auch immer.
Das heißt schon vorher dafür sorgen, also immer trotzdem erst auf sich, so hart es klingt für eine Mama, oder wenn ich es richtig verstanden habe, weil es ist ja auch mein Credo, und dann erst alle anderen, weil wenn du ausfällst.
Und für alle, die jetzt denken und sich gerade denken, die das hören und sagen, boah, das ist ja voll egoistisch. Nein, ist es nicht. Das ist wirklich der wichtigste Satz überhaupt. Egoistisch wäre es nur, wenn ich es auf Kosten anderer tun würde. Ja, wenn ich also mich selbst erhöhe, indem ich auf andere missbrauche oder gebrauche. Das tue ich aber nicht. Ja, ich grenze mich nur ab. Das ist was anderes.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Dankeschön, Bianca. Möchtest du so noch irgendwas sagen an unsere Zuschauer, an unsere Zuhörer, an, ja, eine
Nee,
Einladung?
ich habe jetzt so viel erzählt. Nein, also tatsächlich hört auf euer Herz. Das ist so ein blöder Kalenderspruch, ne? Also aber mittlerweile, ich glaube, das ist der Punkt, wenn man diese ganzen Kalendersprüche liest und wirklich was dabei fühlen kann, weil man denkt, ja, das stimmt. Höre auf dein Herz bedeutet, der Kopf macht ganz viele Dinge aus dem Erlernten heraus und erzählt dir den ganzen Tag ganz lustige, viele lustigen Quatsch und das ist deine Wahrheit. Aber das ist nicht die Wahrheit. Und das Wichtigste ist dabei, wenn dein Bauch dir die ganze Zeit oder Bauch, Herz sagt, und das fühlt sich komisch an, dann hör da einfach mal hin. Weil dann ist da vielleicht was im Argen und das hört, macht sich, schafft sich Gehör. Sei es nun durch eine Krankheit, sei es jetzt stressbedingt Burnout, sei es durch Magen-Darm-Probleme, sei es durch Schlafprobleme, all diese ganzen Gesellschaftskrankheiten, die wir jetzt so mit uns rumtragen, tragen ganz viel einfach stressbedingt und weil ich mich selber nicht anschauen mag, mich mit mir selbst nicht beschäftigen mag, als Basis. Und das gilt es tatsächlich auszumerzen. Also Einfach fürs eigene Wohl.
Dankeschön. Ja, dann sind wir schon am Ende wieder. Es war sehr, sehr spannend, wo sich jetzt alles, wo sich unser Weg heute hin ergeben hat. Ich glaube, da war für jeden wieder etwas dabei, egal ob für die Teenager-Mama, egal ob für die Business-Starterin oder auch diejenige, die vielleicht wirklich gerade so kurz vorm Burnout ist, in Anführungszeichen, die vielleicht jetzt weiß, okay, jetzt sollte ich vielleicht trotzdem mal hinschauen, genauer hinschauen. Und wer sich von dir angesprochen fühlt, wie gesagt, in den Shownotes unten verlinke ich alle Details und sag nochmal Dankeschön, liebe Bianca, dass du dabei warst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute. Und ja, dann bis zum nächsten Mal beim
Ja,
Schiedsrichter.
auch.
Ciao!
Tschüss.
Danke, dass du heute bei She Leads Birth dabei warst. Wenn dich diese Folge gepackt hat und du spürst, da ist mehr in mir und ich will das endlich leben, dann erinnere dich, du darfst beides führen, deine Familie und deine Ambitionen. Ob Business, Karriere oder Sport, du musst dich nicht entscheiden. Und wenn du merkst, dass du dir auf deinen Weg mehr Klarheit oder Support wünschst, dann connecte dich mit mir auf Instagram unter jasmin.bachhofer. Schreib mir gerne, wo du gerade stehst und wir schauen gemeinsam, was dein nächster Schritt ist. Und last but not least habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann lass uns genau diese Energie weitertragen. Bewerte den Podcast auf Spotify oder Apple. Und teile die Folge mit einer Freundin, die genau das gerade hören sollte. So bringen wir gemeinsam mehr Frauen dazu, sich an das Wichtigste zu erinnern. Sie können beides führen, ihre Familie und ihre Ambitionen. Bis zur nächsten Folge von She Leads Both.